Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur 293. Ausgabe des Computer Club 2. Immer wieder staune ich über diese hohen Zahlen und es sind nur noch 7 Wochen bis zur 300. Sendung. Mal sehen, was uns dazu dann einfällt. Heute ist die Runde sogar ein bisschen größer geworden. Die Runde, die Sie auch natürlich begrüßen will.
Dann fangen wir mit den Gästen an. Ja.
Dann fangen wir an, Herr Rudolph.
Nein, ich wollte den Gästen den Vortritt lassen. Heinz, würdest du dich und deinen Gast bitte vorstellen?
Ja, hallo, hier ist der Heinz Schmitz. Und als Gast habe ich bei mir gegenüber sitzen der Rudi Kulzer.
Der uns ja auch schon bekannt ist.
Ja, und den ich auch ganz kurzes kennengelernt habe. Er ist 83 oder 84.
So alt ist er schon.
Das sieht man ihm gar nicht an, ne?
Nee, der macht auch hat auch eine junge Stimme. Zwar ein bisschen bayerisch da so dazwischen, aber man kann ihn auf jeden Fall gut verstehen.
Ja.
Die Stimme ist jung, der Kopf ist alt.
Und das Bayerische ist aber noch benannt. Die leben erst seit dem 16. Jahrhundert in Bayern, also.
Ja, gut, dann begrüße ich jetzt natürlich auch alle unsere Zuhörer als letzter dieses Mal. Und begrüße auch unseren Gast, den Rudi und den Heinz und den Wolfgang Back und hoffe, dass diese Sendung genauso auf Interesse stoßen wird, wie auch die vielen anderen vorher, die wir gemacht haben. Wir wollen uns nochmal einem sicherlich sehr emotionalen Thema zuwenden. Der Tod von Steve Jobs hat ja nun sowohl unsere Gemeinde, die CC2-Freunde, polarisiert, aber auch ganz Deutschland und die ganze Welt. Viele Dinge, die man so gelesen hat, da könnte man meinen, es sei ein Halbgott gestorben. Und wir wollen diese Geschichte doch mal versuchen, realistisch zu betrachten. Wirklich von der Tatsache her aufrollen, was war das eigentlich für ein Mensch, was war diese Firma Apple eigentlich und was muss man heute in der Vergangenheit sehen, was Steve Jobs geleistet hat. Was bleibt wirklich übrig?
Deswegen haben wir auch den Rudi gebeten, dazu zu kommen. Rudi war ja 12 Jahre lang Korrespondent des Handelsblatt im Silicon Valley und war im Prinzip Nachbar von Steve Jobs.
Mhm. Und ich hatte auch eine Nichtbegegnung mit Steve Jobs im Jahr 1985. Hatten wir mit viel, viel Mühe für den Computer Club einen Interviewtermin herausgeschlagen. Und wir saßen da auch in Cupertino vor dem Apple-Gebäude und haben gewartet und haben gewartet, haben gewartet. Und mittags um 12 hat er dann endlich absagen lassen, er hätte eine Magenverstimmung. Und das hat uns dann ein bisschen verstimmt, weil wir so weit geflogen sind.
Wenn es so gewesen ist, da kann der arme Kerl ja nun auch nichts dran machen. Wenn es dir schlecht geht, dann ist ja das Gleiche. Man weiß ja nicht, ob es wahr ist, aber zuerst mal müssen wir ja davon ausgehen, dass es nur wirklich so gewesen ist. Konntet ihr nicht einen Tag oder zwei später dann nochmal versuchen vorzustoßen?
Wenn man dann wieder einen Termin gemacht hätte, hätte sich wahrscheinlich ein halbes Jahr hinausgezogen. Aber da kann vielleicht der Rudi ein bisschen was zu erzählen, zu den Terminen von Steve Jobs.
Ja, da kann ich sehr wohl was erzählen, weil ich hatte nie Termine, doch ich hatte schon offizielle Termine. Also bei Next war Pixar und später wieder bei Apple und es ging den normalen Weg. Aber ich habe am meisten mich mit ihm unterhalten in einem Safeway, das ist also ein Laden, wo man sein Zeug einkauft und der ist etwas kleiner, also diese Supermärkte. Und dieser Supermarkt in Midtown Palo Alto, wo ja der Jobs gewohnt hat, wo sein Haus steht, der hatte eine kleine Eisbahn. Und als die Kinder noch klein waren, ist er sehr oft im Winter dorthin gegangen mit den Kindern. Und da ich gerne in diesem Supermarkt eingekauft habe, haben wir als Nachbarn uns gut unterhalten können über Gott und die Welt, nicht über iGott. Das hat ja sowieso die Presse aus ihm gemacht und nicht er selber. Er war in seiner Art, wie er sich selber sah, immer sehr bescheiden. Das war also die Kultgemeinde und die Presse, die das iGott aus ihm gemacht hat. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht, dass er als Chef ganz schön schwierig war, das ist die andere Seite. Also sowohl in seiner, sagen wir, Durchsetzungsfähigkeit, womit er natürlich auch sehr viel bewegt hat, aber er war also der Einfachste nicht, mit der Presse nicht und mit den Mitarbeitern.
Ja, das hört man ja auch öfter, dass er auch mit seinen chinesischen Knechten da nicht allzu gut umgegangen ist, die da seine iPhone zusammengenagelt haben. Da gab es wohl einige Kritik zu hören.
Ja, das, was ich so aus der Presse ja gehört habe, die Zustände in dem Laden, in der Foundry, wo das alles zusammengenagelt wurde, waren nicht vorbildlich. Also da hätte er wahrscheinlich ein bisschen mehr dafür sorgen können. Das ist einer der wenigen Schatten, die in die Berichterstattung aus dem
Wie war er denn so privat, wenn du ihn morgens getroffen hast beim Brötchentaufen oder sowas? Wie konnte man mit ihm sprechen?
Also man konnte als Nachbar, ich habe nie offizielle Sachen mit ihm gesprochen, also beim Supermarkt, ne? Das ging nur offiziell, aber da war er ein sehr umgänglicher Mensch. Er war vor allem, das hört man immer wieder und ich habe es auch gesehen persönlich, ein sehr treu sorgender Familienvater. Also Familie und seine Firma, das waren die zwei Dinge in seiner Welt. Und beides mit sehr
mit
hohem
seiner,
Engagement.
Tochter aus der ersten Ehe, da wollte er doch lange Zeit nichts zu tun haben mit der Lisa.
Ja gut, das ist ein spezieller persönlicher Schatten. Aber mit seinen Kindern, jetzt sind ja vier, damals waren es drei, das war alles also wirklich auf sehr hohem Niveau. Das mit der ledigen Tochter ist ein anderes Thema, ja.
Wenn man dich so hört, Rudi, dann waren das doch zwei gespaltene Persönlichkeiten. Steve Jobs als Chef, schwierig, diktatorisch, auch bei offiziellen Terminen schwierig und zu Hause einfach ein lieber Vater.
Also ich würde es nicht als gespalten, das ginge mir zu weit. Aber also er ist ohne Zweifel war er einer, der sehr heftig bis cholerisch auch durchsetzen konnte, was er wollte. Und er hatte die Firma damals, da kommen wir vielleicht auf den IT-Teil, als Jobs wieder zurückkam, war Apple fast pleite. Also er hat die Firma, der wurde als Berater zurückgeholt, hat er das Betriebssystem von Next mitgebracht. Die Firma war fast kaputt. Das war eine intensive Zeit, in der ich gearbeitet habe. Der damalige Chef Phil Gil Amelio, ne? Der Scully hatte ja den Jobs rausgeworfen. Dann kam der Spindler und so weiter. Also Apple war an einem heftigen Abstieg und die Microsoft-Kiste, Microsoft Intel wurde immer stärker. Die waren so kurz vorm Untergang. Und der Steve hat den...
Ich weiß, dass sie so bei 3% Marktanteil gelandet waren. Und der Steve hat ja nachher jetzt wiederum die 25% draus gemacht.
Also bei den Rechnern war das mit Ausnahme von den Medienleuten, also Agenturen und so weiter, die waren ja treu immer bei Apple, war der in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Wurde erdrückt von den sogenannten IBM PC oder später Intel Microsoft.
Woran lag das in deiner Meinung nach, dass Apple so einen massiven Absturz hingelegt hat?
Ja, weil sie nicht in der Lage waren, den Massenmarkt-PC zu bedienen, der ja dann kam. Ne? Der PC kam ja Anfang 83, da gab es Apple und Commodore, dann musste IBM reagieren. Und in den 80er Jahren bis Anfang 90er Jahren hat sich der Weltmarkt-PC als universales Gerät entwickelt. Und da konnte Apple mit der ganzen Art nicht dagegenhalten. Noch dazu, ohne Steve Jobs mit solchen Leuten, das Schlimmste war dieser Gilbert Amelio, der kam ja von National Semiconductor, war ein Semiconductor-Mann. Also das war der Grund, die konnten da nichts entgegenhalten. Und die Rettung kam ja in zwei Schichten. Das eine war, dass er diese kleinen bunten iMacs und so weiter, also für die Schulen, für die Menschen, für die Kinder, also das war eine Rettung von den Apple-Geräten und dann die Sache mit dem iPod und iTunes und die Hinwendung von digitaler Lifestyle, das hat der Apple dann raketenartig explodieren lassen bis zu dem hohen Niveau von heute.
Und es gab ja da auch dieser Weg mit dem, bei dem, als der Mac kam, der neue bunte Mac, da gab es ja auch dieses gefrieste Design. Da waren plötzlich die Kabel gefriest, schön blau, so ein bisschen nach Eis aussehend und sowas. Und das hat ja nun auch eine Welle ausgelöst. Plötzlich war alles gefriest in der Welt, nicht nur bei Apple, sondern überall. Und damit hat Apple natürlich auch seinen Stand verbessert.
Also da war offensichtlich schon immer eine Sehnsucht da, nicht nur diese hässlichen beigen Kisten, diese IBM PC war, das war eine hässliche beige Kiste, können wir uns alle erinnern. Das ist was für einen Sachbearbeiter, der sich im Büro quälen muss. Ne? Und er hat da diesen Touch reingebracht für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Menschen. Ich wollte ein persönlicher, das war echt ein persönlicher PC. Ne? Das war... Designerisch sein verdient.
Das war Emotionen mit Technik verbinden.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, diese Idee hat Steve Jobs von mir geklaut. Ich hatte schon lange vorher
Gratuliere.
bunte Äpfel. Ich habe die Apples weiß umlackiert. Ich habe einen grünen, ich habe einen roten, ich habe einen blauen, ich habe einen gelben. Und die habe ich in dem WDR Computer Club in den Sendungen immer dabei gehabt. Der hat das bestimmt gesehen. Das hat ihm gefallen und dann hat er die ganzen Macs auch so gemacht.
Du, sofort Patentklage machen, denn da drin ist ja Apple im Moment auch ganz gut.
Wen willst du denn jetzt verklagen?
Ja. Der ist ja schon hier.
Er hat genau, worunter Samsung jetzt leidet, unter den geschützten Designs. Der hat er dem Wolfgang Rudolph geklaut.
Ja.
Das ist aber, ja gut, schau mal, diese Icon-Bedienung kam ja auch von Xerox.
Ja.
Die hat er ja beim Besuch im Xerox Park, also im Palo Alto Research Center, gesehen. Und hat die dann adaptiert auf dem Mac?
Also oder das muss ich dazu was sagen. Beide, sowohl von Windows, Microsoft wie auch Apple, haben beide das Histar-System vom Xerox Forschungspark. Ne? Xerox war ja nie in der Lage, seine Erfindungen auch zu verwerten in der IT. Und diese Oberfläche, diese berühmte, wie heißt es, Mäuse und Ikonen, ne? Also Grafik, Mäuse und Ikonen, das stammt alles aus dem Xerox-Park und ist sowohl bei der Apple Macintosh, Lisa Macintosh, wie auch beim Windows eingeflossen. Also es stammt beides nicht aus diesen Häusern.
Genau, aber hier bei unseren Kommentaren, als Steve Jobs gestorben ist, hier Tagesschau und alle, da hat er überall hat er die Maus auch erfunden. Also da bleibt dann doch
nicht
ein bisschen...
Völlig falsch.
Ja, völlig falsch, ja. Aber da bleibt schon ein bisschen mehr Information, die man...
Xerox-Park, Engelbrecht.
Ja. Es wurde sowieso vieles falsch berichtet, also davon abgesehen. Aber man musste berichten, auch wenn man keine Ahnung hatte.
Wir haben sehr viele Kollegen, die keine Ahnung haben. Das 80-20 ist überall leider, muss ich so sagen. Ich ärgere mich manchmal auch sehr.
Ja, es wird ja auch oft gesagt, Steve Jobs wäre der größte technische Erfinder gewesen.
Ja.
Er war ein Mann, der Gefühl hatte für Entwicklungen, aber er hat technisch nichts gemacht. Das war früher der Steve Wozniak.
Der Wozniak war ein HP-Angestellter, der mit ihm in der Garage das vollzog, also alles gebastelt hat, was der Jobs gefühlsmäßig wollte.
Mhm. Ja, die haben ja erstmal ihre Blue Box gebaut.
Die Blue Box, damit man kostenlos telefonieren kann.
Ja. Kriminell.
Ja.
So begann es.
Vielleicht sollten wir mal ganz kurz.
Das war ein Hacker.
Ja, vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, was war denn genau? Man hat also eine kleine Box gehabt, damit konnte man an jedes Telefon, in jede Telefonzelle gehen und hat dann Codes gesendet in das Telefon und konnte dann kostenlos weltweit telefonieren mit diesem Ding. Das war auch eine Entwicklung aus dem Hause, bevor es Apple hieß.
Richtig.
Ja. Das waren so Studentenkisten waren das.
Studentenkisten, weil in Amerika ist es ja so, dass das Ferngespräch, das war ja AT&T, also in Amerika, woanders hin, nach New York meinetwegen, oder in die Welt, und das andere war ja lokal. Und es ging darum, die teuren Ferngespräche kostenlos zu machen. Das war die Blue Box.
Ja.
Gut.
Die haben einfach ein Hochfrequenzsignal oder ein 16K-Signal geschickt. Und damit wurden die Gebührenzähler ausgeschaltet. Normalerweise brauchten die Servicetechniker das.
Ja. Ja, das gab's.
Das war aber vor dem Apple I.
Also bei uns waren ja die Gebühren, da war ja die Deutsche Bundespost noch Herr aller Netze. Da waren die Gebühren auch sowas von übertrieben. Wenn ich dann nach Amerika telefonieren wollte, da waren ja gleich Hunderte von Mark weg.
Da musste beim WDR einen Antrag schreiben, ne?
Nein, der WDR. Da ging das WDR, war ja sogar schlau schon in dieser Zeit. Er hatte schon ganz früh ein Netz nach Moskau, zu unserem Studio in Moskau. Und da konnte man nach Russland anrufen, als da die Perestroika vorbei war, konnte man nach Russland anrufen und konnte sich dort weitervermitteln. Also er war schon schlau gewesen. Das war ein Ortsgespräch in Moskau.
Ja, und in Amerika war das AT&T fürs Ferngespräch, Long Distance, ne?
Mhm. Wenn wir jetzt die Zeit betrachten, als Steve Jobs wieder zu der von ihm mitbegründeten Firma Apple zurückgeholt worden ist, da waren die ersten Produkte dann die bunten Geräte. Mac, es gab auch einen kleinen Klappcomputer. Ich habe noch einen hier bei mir liegen. Das war wirklich ein Teil, das hat man aufgeklappt. Der konnte nicht viel, der rödelt sich auch heute noch tot. Mit dem modernen Betriebssystem kann er gar nichts anfangen. Aber für die damalige Zeit war es eine Sensation. Der sah aus wie so ein Beauty Case oder sonst etwas. Und damit konnte man schon mal gegen irgendeine Ecke knallen. Und es ist nichts passiert. Das war etwas ganz, ganz Neues.
Er hatte ja auch einen Spitznamen. Das hieß ja auch Schwulenhandtäschchen.
Den kannte ich nicht. Gut, aber damit könnte man heute wieder in den Markt gehen. Meine Frage ist eigentlich, wie ging es denn dann weiter? Das war ja nun nicht der große Erfolg. Dieser Mac, der hatte ja nun kein Laufwerk mehr. Das war eine ganz neue Generation. Er sah aus wie so ein geducktes Fernsehgerät, was bunt ist im Gehäuse. Und damit hat man dann im Grunde genommen neu begonnen, neu gestartet. Mit einem, muss man dazu sagen, neuen Betriebssystem auch. Was war dann das Wichtige?
Also der große Erfolg nach meiner Sicht aus heutigem Abstand war, dass Apple nicht unterging. Also er hat geschafft, Massen zu erschließen, die vorher keinen Computer gekauft haben. Ich sage, das für die Schulen, Schüler, er war immer schon auf Studenten aus. Also er hat es mit dieser i-Serie, iMac und auch dieser Laptop dazu, hat es geschafft, den Untergang aufzuhalten mit Design, sagen wir es mal so, und in die breite Masse zu bringen. Aber die eigentliche Rettung von Apple kam durch iTunes und iPod.
Habe ich das eigentlich nicht mitgekriegt, dass er in Deutschland mit dieser misslungenen Kiste, so habe ich sie immer gesehen, dass er da absolut keinen Erfolg hatte?
In Deutschland war er, glaube ich, nicht so erfolgreich. Das war eher amerikanische Schulen. Also ja, amerikanische Teenager und sowas war das Thema.
Ja, ja.
Gut.
Aber also an seinem Design war der Esslinger, da gab es ja dieses Frog-Design, der war von früh an, also seit Mac, glaube ich, immer schon gut beteiligt bei ihm. Also hat Deutschland ein bisschen eine Rolle mitgespielt im Design.
Dann kam aber irgendwann die Wende bei Apple. Man hat andere Geräte außerhalb der Computerschiene entwickelt und auch auf den Markt gebracht. Der iPod war damals ja eine Sensation. Da ist man in ein ganz neues Gebiet gegangen und schon nach 2 Jahren, sagte mir der Pressesprecher von Apple damals, mit dem wir immer, auch heute noch, ein gutes Verhältnis haben, wir machen mehr Umsatz mit dieser Sparte als mit Computer. Da habe ich gedacht, nee, Moment, echt? Das hatte ich noch gar nicht so gesehen. Es ist ja dann ein Riesenerfolg geworden, dass man ein kleines, aus heutiger Sicht plumpes Gerät, teilweise mit Festplatte ausgerüstet hatte und seine Musik mit dabei hatte. Warum ist das Ding so eingeschlagen? Warum hat Apple damit einen solchen Erfolg gehabt?
Also technisch gesehen war es keine große Nummer gewesen, denn es gab längst vorher schon zum Beispiel von Kreativ oder auch von anderen Herstellern diesen MP3-Player, was anderes war es ja nicht, mit Festplatte und ohne Festplatte. Und insofern war es jetzt wiederum nur Marketing, was Steve Jobs da nach vorne gebracht hat.
Ein bisschen anders noch, der eigentliche Erfolg ist iTunes.
iTunes dabei,
iPod ist nur das Endgerät dabei. Der Jobs ist es gelungen, den völlig zerfletternden Online-Musikmarkt, das war ja ein grausigen Zustand, Napster gab es doch damals, war wildes Chaos, Piraterei, und das hat er geordnet. Also man muss die beiden in einem Atemzug nennen. iTunes als Vertriebssystem und den iPod dazu als Endgerät. Also trotz normalem Endgerät hat er es geschafft, diese Musikindustrie zu revolutionieren.
Ja,
den Vertrieb der Musikindustrie.
Ja, die 99 Cent, das war dann plötzlich auch alles ganz, ganz neu. Ja. Lied runterladen, 99 Cent. Und diese ganze DRM-Diskussionen, die damals ja stattfanden, das war ein großer Hype gewesen.
Und das hat er geschafft zu ordnen und in seine Kultgemeinde einzubringen.
Damit sagst du ein wichtiges Stichwort. Er hat es geschafft, eine Glaubensgemeinde, eine Apple-Gemeinde zu pflegen, aufzubauen und zu pflegen und die immer wieder mit neuen Gadgets zu bedienen.
Ja, weiter aufzubauen, weil vorher war die Gemeinde nur die Medienschaffenden, die ihn mit Mac gemacht haben. Ne? Und das hat er bei einer breiten Bevölkerungsschicht geschafft. Das ist richtig.
Und das waren ja keine Kunden, sondern Jünger.
Ja.
Wir haben das 1985 haben wir das erlebt, dass Apple plötzlich irgendwo durchgedreht ist und hat seine Einser- und Zweierkisten und alles vergessen und hat einfach auch den Auge, das war der Apple User Group Europe, das war ein Verein, das waren alles Apple-Jünger, die hat er sowas von Kopf gestoßen. Plötzlich war ein Apple war so ähnlich wie Surfen gehen auf Sylt. Mhm. Ja, und er hat dann auch in Köln bei der Computermesse eine ganze Halle gemietet, also nicht Steve Jobs, sondern die Firma Apple, eine ganze Halle gemietet und eigentlich hatten sie gar nicht viel zum Ausstellen gehabt. Das hat uns doch schon sehr gewundert, denn es waren nur die paar kleinen Computer da und damit eine ganze Halle füllen, das war schon seltsam.
Also dieser Hochmut hätte ihnen fast das Kreuz gebrochen. Die Gemeinde hat also so richtig hochnäsig auf diese blöden IBM oder Intel-Wintel-Kisten runtergeschaut. Und in Wirklichkeit haben sie es nicht geschafft, den Markt zu bedienen. Also ja, das war der Grund, warum sie beinahe untergegangen sind.
Ja, Moment, da war ja ein Paradigmenwechsel. Der Apple II war ja noch ein offenes System. Muss genau. Den Wolfgang Rudolph mal fragen, wenn er mit seinen Hunderten von Interfaces. Und der Lisa Mac war es ja plötzlich ein geschlossenes. Ja,
das fing schon beim Apple IIc an, bei diesem kleinen Gerät. Das war schon geschlossen, richtig. Konnte ich hardwaremäßig nicht mehr so einfach erweitern. Es gab keine Schaltbilder und keine Listings mehr von dem Betriebssystem.
Aber da, in der Zeit kam dann ja auch der IBM-PC, der ja im Prinzip auch offen war, ein einfaches Bussystem hatte. Und die, wie soll man sagen, die Bastler oder die Rechner selber erweitert haben, den Apple II erweitert haben, die haben sich dann eben auf den PC gestürzt. Also ist der Teil der Apple-Gemeinde ja dann weggefallen.
Ja, der ist weggeworfen worden, muss ich sagen. Er ist wirklich weggeworfen worden. Und IBM ist hingegangen und die haben diese Idee für mich geklaut. Die haben gesagt, wir machen ein offenes System, wir haben wieder Slots, wir können jetzt dafür sorgen, dass alle in das Betriebssystem eigene Software einbinden können, eigene Hardware anschließen können und ansteuern können. Und Apple hat genau das Gegenteil gemacht und hat die Rechner zugemacht und den erfolgreichen Weg verlassen. Aber wir sind ja schon wieder ein bisschen in die Vergangenheit gesprungen.
Ja, aber es gibt ja auch einen Grund dafür, weshalb sie das wahrscheinlich gemacht haben. Guck dir mal diese Zeit an, bevor das passierte. Da kostete ein Nachbau Apple von Taiwan, der kostete 800 oder 1000 Mark. Und der Apple war immer noch für 4000 so und so viel auf dem Markt. Und natürlich hat jeder, der das gehört hat, dass der andere genauso gut arbeitet, sich für 800 Mark so ein Ding gekauft und hat den Apple liegen lassen.
Die meisten anderen haben nicht genauso gut gearbeitet, die haben ziemlich beschissen gearbeitet.
Na, aber immerhin.
Und da gab es also mehr Probleme als sonst was damit. Ich weiß, aber ich kenne diese Arroganz. Ich habe mir damals eines dieser ersten Boards auch besorgt. Und wir hatten ein Gespräch mit dem damaligen Geschäftsführer von Apple auf der CeBIT und ich habe dann dieses Board mitgenommen und habe gesagt, hier, guck mal, ich wollte euch das mal zeigen, was haltet ihr davon, dass jetzt hier so Nachbauten auftauchen? Die Antwort war, ja und, was interessiert uns das denn? Das ist aber so symptomatisch für die Arroganz, mit der die Firma Apple in den Markt gegangen ist und an der sie auch fast kaputt gegangen ist. Aber lass uns mal wieder in die Zukunft kommen.
Vor dem Fall.
Ja, die Zukunft, die ist interessant.
Also, wir haben ja nun den iPod, wir haben von iTunes gesprochen. Das heißt also, man hat nicht nur Hardware, sondern auch das Futter dafür angeboten und hat diesen Markt vollkommen neu strukturiert. Es war irgendwann gar nicht mehr nötig, dass ich mir meine Software, also Musik und Ähnliches, klauen musste, weil es relativ preiswert wurde. Richtig. Und diese Idee ist weiter.
Er hat das Endgerät für das Futter erfunden. Muss man richtig betonen, er hat das Futter revolutioniert und dazu ein Endgerät erfunden, den iPod.
Ist das Prinzip der Öllampe, die verschenkt wurde und dann das Öl dafür verkauft wurde?
Gillette-Prinzip oder Öllampenprinzip. Lampen für die Kinder, das berühmte Prinzip. Und letztlich hat er dann, der iPhone ist ja nur ein MP3-Player, mit dem man auch telefonieren kann. Das war eine Fortsetzung.
Ja, mehr konnte das erste iPhone ja im Prinzip auch gar nicht, sondern man hat da in diesen MP3-Player ein Telefon eingebaut und ein paar zusätzliche Funktionen und vor allen Dingen ein Design, was es zu der Zeit überhaupt nicht gab. Das Ding war einfach nur schick, das war klein, das war griffig.
Dünn,
das war
qualitativ hochwertig.
Der Haben-Wollen-Faktor war sehr hoch.
Und weiß, weil die Damen kaufen gern weiß. Gletscherweiß hieß die Farbe. Gletscher, Glasier, weiter. Gletscherweiß.
Gut, darauf
aber haben sich dann viele gestürzt. Aber was passiert denn jetzt? Wir kommen ein bisschen durcheinander, ne? Ja. Aber was passiert denn jetzt, wo Steve Jobs nicht mehr da ist mit der Firma Apple?
Also ich meine, dass er für die nächsten 2 Jahre dafür gesorgt hat, dass das alles ordentlich weitergeht. Also die Leute, die das, die Führung machen, also der Tim Cooks, aber vor allem der englische Designer und so weiter. Also für die nächsten 2 Jahre und recht viel länger kann man ja unmittelbar in der IT-Industrie nicht denken, ist alles in trockenen Tüchern. Und von der Perspektive sagen viele amerikanische Beobachter, also die nächsten 5 Jahre ist visionär und ist alles okay. Und das gilt ja für alle Firmen, mit oder ohne Steve Jobs, der nun mal tot ist, Gott hab ihn selig. Also im Moment ist alles in der Fortsetzung aus trockenen Tüchern. Im Gegensatz zu HP zum Beispiel und so. Also da muss man sich um Apple keine so großen Sorgen machen. Und was dann ist, das wird sich sowieso zeigen. Mit oder ohne Steve Jobs.
Bleibt die Glaubensgemeinde erhalten, Rudi?
Nee, die wird sich mindern, weil das war eine Ikone. Das wird sich mindern, aber langsam. Also jetzt wird er immer postmortem Glaubensgemeinde, wird jetzt mal emotional die nächsten Zeit bestimmen, sagen wir mal die 2 Jahre. Und dann wird sich's zeigen. Also um HP muss man sich Sorgen machen, um Apple muss man sich auf den nächsten Kurzausblick keine Sorgen machen.
Ja, dann. Aber bei HP in der Nachbarschaft, da rappelt's doch ziemlich.
Ja, sagt er ja. Die sind am implodieren. Die haben dermaßen massive Management-Schwächen und das bei einer äußerst schwierigen Aufgabe der gesamten Firma, weil da heißt immer, das ist der größte IT-Hersteller, aber es ist der umsatzstärkste IT-Hersteller, der einen Kramerladen hat. Der hat einen Druckerladen, der von Tinte lebt, der hat einen PC-Laden und der hat einen schlechten Serverladen. Und das muss gemanagt werden. Und das ist weit und breit niemand da. Das ist ja alles schief gegangen.
Ja, den Apotheker hat man ja davon gejagt.
Ja gut, den hätten sie gar nicht bringen dürfen, weil den haben sie bei SAP schon davon gejagt.
Und die neue Chefin?
Also wenn sie jetzt als Interim-Chefin, danke liebe Mac, dass du das machst, wir müssen jetzt uns neu ordnen, wäre es okay gewesen. Das ist aber... Also als installiert haben, die war ja vor kurzem erst im Board of Directors seit Januar, verkaufen sie als interne Lösung, weil sie angeblich Angst haben, dass Oracle sie übernimmt, ich lache mich tot, der Steve wollte ja nicht einmal Sun haben. Also da ist die Hölle los in Silicon Valley, sage ich, in der Nachbarschaft. Und geht's schon, also bei dem Thema geht's um den Kampf in der IT, um die neuen Rechenzentren, Cloud und so weiter. Und bei HP ist das Ganze am allerschlechtesten aufgestellt. Um HP mache ich mir echte Sorgen.
Und Bill Gates, der reibt sich die Hände, oder?
Nein, der hat ja auch keine Ahnung mehr.
Ja.
Der tut keine Negerlein küssen mit seiner Frau. Der hat
wir sind so ein bisschen von dem Kernthema abgekommen. Und wir sollten mal versuchen, ein Resümee zu ziehen zu Apple, zu dem Tod von Steve Jobs. Wir haben schon gehört, dass wahrscheinlich für die nächsten Jahre noch genügend Innovationen und Ideen vorhanden sind.
Denke ich schon.
Aber was geschieht dann? Wird Apple sich denn so halten können ohne diese Ikone, auch wenn Steve Jobs gar nicht sich selbst als iGod kreiert hat, sondern nur von der Fangemeinde so hochgelobt wurde?
Das kann man so nicht beantworten. Das muss sich emotional entwickeln. Wenn du überlegst, wie viele Firmen verschwunden sind, denk an Deck, an Compaq und so weiter. Die IT-Industrie ist dermaßen gnadenlos. Das kann man nicht beantworten. Das kann beides möglich sein.
Also ich bin bereit, dem Steve Jobs den Titel iVisionär zu geben.
Das ist das Wichtigste überhaupt, denn er hat im Grunde genommen die Geräte geschaffen, die einen Trend ausgelöst haben. Er hat den Computer aus der grauen Kiste herausgeholt und viele andere technische Geräte auch. Auch Telefon waren schwarz, hässlich, grau, eckig, klein. Und er hat sich schön, handlich, modern, begehrenswert hat er sie gemacht. Und ich glaube, das ist die große Leistung von ihm. Nicht unbedingt die Technik, aber das Design.
Gut.
Richtig.
Dann lass uns die Daumen nach oben strecken.
Wir sollten vielleicht darauf hinweisen, dass wir in unserem Shop leider keine Apple-Produkte haben. Aber wir haben viele andere Sachen da, die man sich mal ansehen sollte. Und wenn jetzt so die Abende länger werden und wir uns langsam auf Weihnachten einstellen, die 60 Tage rund noch, dann sollten wir schon mal an Geschenke denken. Also schaut mal, bei uns gibt's auch Geschenke.
Oh, was bist du denn? Du bist ja auch ein Verkäufer, ähnlich wie Steve Jobs.
Ich bin auch ein kleiner Eigner. Ja, jetzt tun wir aber wirklich die Daumen nach oben und sagen, immer ein Bit übrig behalten.
Und zickezack.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.